Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Und da gab es ja auch echt dramatische Szenen, wo ich, wo mir auch die Tränen gekommen sind, ja, wo ich geheult habe. Kann ich mir jetzt nicht mehr vorstellen, aber war so. Und ich habe mich, wie gesagt, erinnert, dass ich da gedacht habe, es war so ein Gedanke, der durch meinen Kopf geblitzt ist, das möchte ich auch mal machen.
Ja.
Später. Hm. Also nicht Schauspielerin werden oder Regisseurin werden, sondern Menschen berühren.
Ja.
Das war so ein Gedanke, der mir durch den Kopf ging. Und daran erinnerte ich mich letztens, dachte, ja, genau. Also nach wie vor möchte ich das, ja.
Ja. 1, 2, 3, 4.
Hallo liebe NBE-Zuhörerin, hallo liebe Zuhörer der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres schönen Podcasts. Und ich freue mich sehr, heute einen Gast hier zu haben, die ich nicht nur toll finde für die Arbeit, die sie schon seit Jahren in erstklassigen Produktionen leistet, sondern es gibt auch einen lustigen Link zu einem Gast, den wir hier in der Nils-Bokeberg-Erfahrung schon hatten. Bei mir ist heute Idil Üner. Hallo Idil.
Hallo Nils.
Schön, dass du da bist. Erstmal, um kurz diese mysteriöse Ansage aufzuklären. Wir hatten hier schon Hatice Akgün zu Gast und haben mit ihr gesprochen. Unter anderem natürlich auch über ihr Buch Einmal Hans mit scharfer Soße, in dessen Verfilmung du die Hauptrolle gespielt hast.
Genau, ja.
Also wir hatten quasi Hatice hier und jetzt haben wir die Frau, die Hatice gespielt hat.
Ja.
Sehr schön. Ja, ich steige einfach mal voll ein. Ich habe jetzt so viel über dich gelesen, mehrere Interviews und so, und ich finde das ganz interessant und spannend, also weil deine Karriere, wenn man die so betrachtet, verläuft die sehr, also gefühlt zumindest, in eine Richtung. Also es gibt so eine, wie soll man sagen, Handlungsanweisung, wo du so hin willst, und diese Karriere führt die ganze Zeit so in diese Richtung. Es wird quasi so, man sieht so, wie du immer mehr machst und auch immer mehr so die Sachen machst, auf die du Lust hast oder dir so, dir das so leistest. Du bist in Berlin aufgewachsen, Anfang 70er geboren und in Steglitz aufgewachsen. Steglitz, muss man sagen, ist für alle, die da nicht wohnen, bekannt für seine Einkaufsstraße. Das Schloss Steglitz, große Mall und so. Aber ist eigentlich so als Viertel, wenn man da wohnt und aufwächst, ja eher so, also ich will jetzt nicht sagen spießig, aber spießig, oder?
Also Steglitz ist ja gar nicht so klein. Insofern hat es viele verschiedene Facetten. Ja. Naja, viele revidiere ich, einige verschiedene Facetten. Insgesamt kann man sagen, so als Vorhof zu Zehlendorf ist das so eher kleinbürgerlich. Und ja. Kleinbürgerlich ist ja oftmals mit spießig verbunden, klar.
Ja.
Es hat sich nicht so geändert wie andere Bezirke, zum Beispiel in Berlin, kann man sagen.
Ja.
Und das bedeutet, dass es halt alteingesessen ist und dass die Menschen das auch gerne behalten. So auf der Schlossstraße, wie du gesagt hast, da ist viel gemacht worden.
Ja.
Aber ansonsten, ja, ist das so beschaulich, sag ich mal.
Das ist ja auch der Botanische Garten, ist glaube ich auch in Steglitz.
Genau, eben Lichterfelde, Langwitz sind Teile von Steglitz. Und ich bin aber sozusagen in Steglitz aufgewachsen.
Okay. Ja. Also Steglitz Central. Die Hood von Steglitz sozusagen.
Right. Ja, genau. Also Lichterfelde ist gehobener, Langwitz ist so normalo. Und Steglitz ist so normalo bis so, na, ein bisschen Subculture und so, ja. Ne? Angrenzend auch an eben Friedenau und Schöneberg und so, ne?
Ja. Also da wird es dann schon urbaner sozusagen.
Ein bisschen, genau. Hm?
Und es gibt, in Steglitz ist ja auch der, warte mal, der Bierpinsel ist glaube ich auch in Steglitz, ne?
Ach ja, der Bierpinsel, genau. Ja, ja.
Das ist auch so ein geiles Gebäude, finde ich.
Ey, voll. Kenne ich ja seit meiner Kindheit, da war er noch rot, ganz lange, und da war eben auch ein Restaurant drin. So ein richtig rustikales deutsches Restaurant. Und dann war es lange zu und ich bin ja vor 5 Jahren nach Hamburg gezogen, also sagen wir mal vor 7 Jahren, war da eine super tolle Galerie drin.
Stimmt, oh ja, ich erinnere mich.
Mit so einem Café, also man konnte auch was. Ja, ich weiß nicht, da läuft irgendwas mit Vermieter und Stadt oder was weiß ich, was steht seitdem zu. Also war kurz auf, ein paar Monate. Tolle Bilder auch und kein Mensch weiß, was da läuft und warum es nicht aufmacht, weil es so ein tolles Gebäude ist mit einer tollen Aussicht und einmalig. Also so ein Ding habe ich nie wieder irgendwo gesehen.
Ja, das stimmt. Der Name ist auch schon so geil.
Ja, auf jeden Fall. Und,
das finde ich auch immer so tragisch, wenn so Dinger dann so ewig leer stehen. Du bist, habe ich so in so verschiedenen Interviews gelesen, auch in so einem recht linken Haushalt aufgewachsen. Also deine Eltern waren sehr links, ich weiß nicht wie engagiert, aber zum Teil auch so, du hast irgendwo mal erzählt, dass die dich mal mitgenommen haben als ein Kind, was nach Kreuzberg auf irgendwelche Veranstaltungen, Diskussionsveranstaltungen, wo du dann irgendwie sofort auf dem Sofa eingepennt bist, weil es als Kind halt mega langweilig war.
Ja, also die waren tatsächlich sehr engagiert, die waren sogar Mitbegründer, glaube ich, eines türkischen, linksgerichteten, vielleicht eher so sozialdemokratischen, weil die hatten dann auch sehr enge Verbindungen mit der SPD, aber auch eben mit der CHP aus der Türkei, also die waren sozusagen in beide Richtungen sehr stark vernetzt. Gab es einen Verein, den haben sie mitbegründet, Anfang 70er Jahre, der auf Deutsch nannte, der sich Progressive Volkseinheit der Türkei.
Schöner catchy Name.
Ja, damals war das einfach der adäquate Begriff dafür, also auch das Pendant zu dem türkischen Namen quasi. Ja. Und das war der Berliner Verein. Es gab oder gibt sogar tatsächlich einen Dachverband, also bundesweiten Dachverband, die Föderation sozusagen. Auf jeden Fall waren die da sehr engagiert, haben Belange der Landsleute hier in Deutschland und Berlin diskutiert und sich dafür eingesetzt und stark gemacht, aber eben auch das Geschehen in der Türkei, das damalige politische Geschehen in der Türkei stark begleitet und immer wieder auch Leute eingeladen, also Journalisten, politische Akteure aus der Türkei. Also wie gesagt, einmal die Woche mindestens waren die da, eben zu Vereinssitzungen, politische Diskussionen eben und da war ich oft mit, aber oft war ich auch bei meiner Tante, die bei uns im Nebenhaus gewohnt hat. Da mochte ich es auch ganz gerne und dort habe ich mit den Kindern von den anderen Leuten gespielt. Also diese Diskussionen waren für mich eher unattraktiv. Ja. Da wurde dann so ordentlich auch geraucht, so halt wie diese, ich stelle mir das immer so vor, dass es bei Jean-Paul Sartre so gewesen sein muss mit seinen Leuten in Paris. Ne, genauso war es bei uns eigentlich. Und also unser Feiertag, ich bin halt überhaupt nicht religiös aufgewachsen, bei uns war Religion kein Thema, aber eben Politik und damit war unser Feiertag der 1. Mai.
Tag der Arbeit?
Genau, sind wir auch immer kräftig mitgelaufen und
Und hast du das Gefühl, dass dich, also dass dich dieses Dabeisein, auch wenn es einen nicht interessiert hat oder so, aber das quasi alles so erleben, auch wenn man es vielleicht als Kind auch noch gar nicht alles kapiert, um was es geht, aber dass sich das trotzdem irgendwie geprägt hat?
Hundertprozentig, selbstverständlich. Also ich habe irgendwie das Gefühl mitbekommen, dass irgendwas schief läuft, dass irgendwie Ungerechtigkeit Realität ist und so ein Gerechtigkeitssinn hat sich bei mir definitiv damit vielleicht ausgeprägt, würde ich sagen, kann ich sagen, ja. Und auch das Selbstverständliche, dass egal ob man ein Mann oder eine Frau ist, dafür kämpfen kann. Also da gab es ja überhaupt keine Unterschiede, ja. Da waren alle gleichermaßen beteiligt, eben auch dieses innerhalb des Vereins Gleichberechtigte, sage ich mal so, ja.
Das, ich meine, das ist natürlich auch sehr progressiv, ne? Anfang der 70er, also es wird dann Ende 60er, Anfang 70er gewesen sein, da irgendwie einen Verein zu machen, der sich auch für die Belange und Interessen der türkischen Leute und Community in Deutschland einsetzen. Das war ja erste, zweite Gastarbeitergeneration.
Erste.
Mhm. Erste noch, mhm. Genau. Und das, also für die war das, die wurden ja in Deutschland eben als, ja, als Gastarbeiter gesehen, die hier irgendwie die Scheißarbeit machen, auf die keiner Bock hatte. Und das ist da, dass man dann einen Verein gegründet hat, der sich so für die Interessen einsetzt. Das ist ja tatsächlich sehr, muss ja sehr progressiv auch wahrgenommen worden sein da, zur damaligen Zeit.
Wie es wahrgenommen worden ist, weiß ich nicht. Ne? Aber ja. Die haben sich selbst organisiert. Kann man ja nur machen. Also ja. Da kommt ja keiner und sagt, ja, hättet ihr Lust? also es liegt ja im Interesse der Leute. Und das war auch ein gemischter Haufen, sage ich mal so. Also da waren Akademiker dabei, gleichermaßen wie Arbeiter. Mein Vater zum Beispiel ist als Student nach Deutschland gekommen.
Ja.
Und viele seiner Studienfreunde waren da eben auch Mitbegründer und Mitglieder. Meine Mutter ist als sogenannte Gastarbeiterin mit ihrer Schwester gekommen. Also die sind gar nicht zusammengekommen, meine Eltern.
Ah.
Meine Mutter kannte meinen Vater noch gar nicht, als sie nach Deutschland gekommen
stimmt,
ist.
Stimmt, hat sie in der Türkei dann kennengelernt, ne?
Genau.
Als sie zurückgefallen ist.
Also sie wollte eigentlich die Welt sehen und hat sich dann sozusagen auf diesen Zug raufgeschmissen, um da ja, in die Welt zu gehen. Also mit 19 war sie schon recht jung.
Ja.
Sie hatte überhaupt nicht, also überhaupt nicht, nicht, sie wollte schon auch Geld verdienen, aber ja. Sie hatte nicht das Bestreben, ich arbeite ein paar Jahre, spare Geld an und schick's oder bring's meiner Familie, sondern ich arbeite und mache Party und schaue mir Europa an. Also die ersten Amtshandlungen waren nach Rom und Paris reisen mit ihrer Schwester, ja.
Sehr gut.
Ja. Davon gibt's auch fantastische Belege in Form von Fotos, die in jede Vogue heute passen würden, ja, mit dem Outfit, den, was sie anhatten. Also so Miniröcke und also die sahen echt total gut aus. Und mein Vater hat sie dann später kennengelernt. Der war Student dort an der Technischen Uni Istanbul und haben sich kennengelernt und er ist ihr dann quasi gefolgt als ja. Student.
Ja.
Sie ist mit diesem Gastarbeiter-Ding hergekommen. Mit ihrer Schwester, wie gesagt, also meiner Tante, wo ich dann immer war und mein Vater ist ihr dann gefolgt.
Verstehe. Mhm. Das ist ja etwas, wo ich, wenn ich heute irgendwie so Artikel darüber lese oder Dokumentationen sehe oder Fotos oder was auch immer, das ist echt so eine Zeit, die ich sehr aufregend finde, also aus von meinem Standpunkt aus in der Rückschau, weil ich das Gefühl habe, dass damals Debatten in einer viel breiteren Form möglich waren als heute. Also dieses, wie du sagst, dass da Arbeiter waren und Akademiker und so weiter und so fort. Solche Diskursräume gibt es heute eigentlich gar nicht mehr, wo die sich alle treffen und quasi gemeinsam in der Debatte irgendwo hinkommen wollen oder so.
Ja, ich gebe dir da recht. Ich träume, wie gesagt, auch oder schon seit langem davon eben solche Künstler und intellektuellen Räume in Form von, was weiß ich was, Cafés, Vereinen und so, wo es Salons gibt, wo man eben diskutiert. Aber gleichzeitig denke ich, die haben diskutiert und nicht nur diskutiert, sie haben ja auch sich engagiert, also sie waren ja auch tätig und haben sich eingesetzt und dadurch haben sie ja auch Dinge verbessert.
Na.
Weißt du, also viele Diskussionen sind geführt worden und sind einfach nicht mehr nötig. Heutzutage, was ja auch gut ist.
Ja.
Also insofern ja, ist das vielleicht hinfällig, aber natürlich gibt es auch noch viel zu diskutieren, aber ich glaube, je besser es einem geht, desto weniger muss man Dinge hinterfragen oder kritisieren oder diskutieren, was weiß ich. Also,
ja, wahrscheinlich.
Also gibt es heute noch Arbeiter?
Ja, das ist ja das große Problem der SPD, dass die den nicht mehr so einfach findet.
Also glaub, es gibt ja kaum Fabriken mehr, ja, und wenn dann vollkommen maschinisiert oder wie es da heißt und digitalisiert und Arbeiter gibt's, also auf jeden Fall sehr viel weniger als damals, würde ich sagen, oder?
Ich glaube, das Bild des Arbeiters hat sich irgendwie verändert, ne? Ich glaube, diese sowas so prekariatmäßig irgendwie, das hat man heute viel in diesen ganzen, was mit Medienberufen und so, wo Praktikanten ohne Ende eingestellt werden, weil die günstige Arbeitskräfte sind und sich da wirklich einen Arsch abarbeiten und so abarbeiten. Also das hat sich, glaube ich, so verlagert in so in andere Berufsfelder, aber die Idee dieses Arbeiters, der viel mal locht und sich davon trotzdem nicht viel kaufen kann, die gibt's, befürchte ich, immer noch auf so eine Art.
Ja, ja, in der Tat. Also, sag ich mal, Hartz-IV-Empfänger oder Menschen, die sehr wenig Geld zur Verfügung haben im Monat und wenn sie dann auch noch Kinder haben vielleicht, ja, sind nicht mehr diese typischen Arbeiter, aber sind halt in gewisser Weise doch Arbeiter gewesen vielleicht. Ich weiß nicht, wie man es bezeichnen kann. Vielleicht sind sie auch unsichtbarer geworden und so.
Ja, wahrscheinlich. Das stimmt. Auch die ganzen Pflegeberufe, über die wir im Moment auch so viel diskutieren, die alle so eine krass anstrengende Arbeit leisten und ein lächerliches Gehalt dafür kriegen irgendwie. Und dann kommt ja auch noch, ich glaube, was so die heutige Marktwirtschaft dann auch noch begünstigt, ist, wenn du dir solche Sachen anguckst, wo quasi noch Arbeiter benötigt werden, also Feldarbeit oder so, wo dann irgendwie schnell Leute aus noch ärmeren Ländern eingeflogen werden, um da wirklich für ein Apfel und ein Ei Spargel zu stechen und so einen Scheiß. Das ist ja höchst dramatisch eigentlich.
Absolut, ja, ja, absolut.
Oder so bei Tönnies in der Fleischfabrik sich dann alle gegenseitig anstecken.
Ja, ja.
Kommen wir wieder zurück zu dir. Du bist dann in Steglitz auch zur Schule gegangen.
Mhm.
Das war ja alles, das muss man auch dazu sagen, man vergisst das ja gerne, das war ja West-Berlin. Also es war ja quasi die Insel eingesperrt oder umringt von der DDR, von Ost-Berlin und der DDR. Ich finde das immer sehr interessant, man spricht ja auch mit den meisten Leuten drüber, die zu der Zeit in Berlin gelebt haben. Hast du dich eingesperrt gefühlt oder?
Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Und ich kenne niemanden, der sich eingesperrt gefühlt hat.
Das ist immer so ein Klischee, das wird immer so gesagt, dass das so.
Wir konnten ja raus und rein, wie wir wollten. Ja. Also, wenn wir nach Ost-Berlin wollten, mussten wir halt Geld umtauschen und in der Schlange stehen. Aber ansonsten konnten wir rein und raus, wie wir wollten. Also, ich habe eine Tante in Hamburg, die haben wir sehr oft besucht. Da sind wir dann mit dem Auto hingefahren und das war auch kein Problem. Wir mussten dann halt, also bis zur Westberliner Grenze,
mhm,
2 Stunden dann durch die DDR und dann eben noch eine halbe Stunde bis Hamburg. Und als Kind habe ich das so farbig, 2 Stunden grau und dann wieder farbig empfunden.
Wirklich?
Ja, als Kind halt, ja, empfindet man die Dinge anders. Und aber wir haben uns deswegen überhaupt nicht eingesperrt gefühlt. Und die ganze Welt war ja bei uns quasi, ja. Weil Berlin war halt Berlin und das Leben pulsierte hier. Also wir hatten keine Fabriken, die waren halt alle in Baden-Württemberg oder Bayern und so, ne? Aber wir hatten die Kultur und die Politik, obwohl, nee, Quatsch, das war ja auch in Bonn.
Stimmt, Politik
in Bonn. Aber trotzdem gab es sehr viele politisierte Leute hier, Künstler auch und so. Ja, nee, also rein, raus, wie wir wollten.
Du bist ja auch mit deinen Eltern ein paar Mal, ihr seid dann auch ein paar Mal in die DDR und so, ne?
Ja, nach Ost-Berlin.
Nach Ost-Berlin, genau. Ist das auch was man dann auch als Jugendlicher gemacht hat, weil es irgendwie cool war, dass man dafür die 5 Mark Taschengeld, die man hier bekommen hat, sich da irgendwie 5 Schachteln Zigaretten kaufen konnte oder so?
Also cool fand ich das jetzt nicht. Ich bin halt drüber mit meinen Eltern, also es gab eben einen Tag, an den ich mich erinnere, wo ich mit meiner Mutter und einer Freundin von ihr aus dem Verein rüber bin. Also die rüber, ist auch so ein komischer Bezeichnung. Also nach Ost-Berlin. Ins damalige Ost-Berlin. die wollten sich das so anschauen. Wir sind auch auf dem Fernsehturm und ins Pergamon-Museum und so. Und die wollten aber auch nicht nur so touristisch da rumlaufen, sondern auch Leute kennenlernen. Haben einfach irgendwo geklingelt.
Wirklich?
Ja. Die waren nicht da, dann haben sie bei den Nachbarn geklingelt, die waren da und dann haben sie gesagt, ja, hallo, wir sind die und die aus West-Berlin und wir wollen Menschen kennenlernen aus Ost-Berlin. Und die haben gesagt, ja, wir haben gerade einen Erdbeerkuchen gebacken, kommen Sie doch rein.
Ach,
und dann sind wir da rein, frischer Kaffee, also ich war ja noch klein, ich habe da keinen Kaffee getrunken, aber die haben gequatscht und so, ich weiß gar nicht mehr, worüber hat mich dann auch nicht so interessiert, aber es war trotzdem total nett und dann beim Verabschieden hat sie uns noch ewig lang aus dem Fenster gewunken und so. Sie meinte auch gut, dass die Nachbarn nicht da waren, weil die uns schroff abgewiesen hätten. Und die haben sich dann unterhalten und sich kennengelernt. Also es gab dann keinen dauerhaften Kontakt.
Ja.
Das war so eine einmalige Geschichte, aber es war sehr herzlich. Und dann sind wir wieder zurück. Aber ich fand es jetzt nicht unbedingt cool, darüber zu gehen. Wir hatten da auf dem Gymnasium, wo ich war, in Steglitz, auf dem Hermann-Ehlers-Gymnasium, da hatten wir Russisch auch, also Englisch, Französisch, Russisch und Latein und so. Und zu uns kamen viele Aussiedler oder eben Menschen, die aus der DDR ausgesiedelt sind. Aber auch deutschstämmige Russen oder irgendwie alle, die Russisch sprechen halt. Und da hatten wir eben einen aus Ost-Berlin, der mit seiner Familie ausgesiedelt war und der, also wir waren so drei Musiker in der Klasse. Ja. Ich habe auch Klavier gespielt und zwei andere und eben der, und der hat uns mit rübergenommen und da haben wir uns eben für ein Appel und ein Ei Noten gekauft.
Ach. Das stimmt, war auch,
also so dicke Bände, so Beethoven, Mozart und so, die man dann bei uns für 10 Mark bekommen hatte,
ja,
hat man dafür eine Mark bekommen.
Ja, krass.
Man ist voll eingedeckt, das war richtig gut.
Ja.
Ich weiß noch, auf der Frankfurter Allee irgendwo war das. Ja.
Ist ja cool. Ja, dann also in Steglitz zur Schule gegangen, aufgewachsen. Dann kam der Mauerfall. Du hast auch mal irgendwo erzählt, das war quasi das, für dich war es eher das Gefühl, dass sich die BRD die DDR einfach aufgefressen hat, einfach einverleibt hat. Anstatt da irgendwie zu versuchen, neues Miteinander zu gestalten und so. Was ja mittlerweile viele Leute so sehen. Also es ist ja diese ganze Wende ist ja jetzt nicht so astrein gelaufen. Wie hast du das hier, warst du da in Berlin als das, wahrscheinlich,
ja.
Wie hast du das hier erlebt, die Wendenacht?
Also das muss ich auch zugeben. Ich habe so als eine Nachricht zwischen anderen Nachrichten so wahrgenommen.
Wirklich?
Ja, ich war 18. Ich hatte
ja
wirklich ganz andere Sachen im Kopf, muss
ja
ich sagen. Also ich war damals schon sehr künstlerisch begeistert tätig und habe ein Theater und das ganze Zeug im Kopf gehabt.
Ja.
Ja? Meine Mutter ist zur Mauer gefahren. Die wollte das miterleben.
Ja.
Aber ich habe da andere Sachen gemacht. Ja,
ja, 18 also, ist wahrscheinlich dann gerade genau das Alter, wo es wirklich eigentlich gar nicht interessant ist, weil wenn du hier aufgewachsen bist sozusagen, dann fühlt sich das gar nicht so super besonders an.
Ey, ich bin fast jeden Tag an der Mauer entlang gegangen,
ja. Ja. Ich war irgendwie, ich weiß gar nicht, ich war 13, 14 oder so, ich komme aus der Nähe von Köln, saß da in Westdeutschland und habe gedacht, boah, das ist das Aufregendste, was jemals passiert ist, habe das so im Fernsehen gesehen und so. Weil ich als Kind natürlich so eine seltsame DDR-Vorstellung hatte, irgendwie so.
Ja, und wir waren natürlich zusätzlich zu meinem Gymnasium, wo ich ja Leute kannte, die aus Ost-Berlin kamen. Das war so nah, ja. Und ich war ein paar Mal drüben und so. Ob da jetzt so eine Mauer aufgeht oder nicht, war für mich jetzt nicht so, da ich ja rüber konnte, wann ich wollte, ja. Ist es mir schon klar und mir war auch klar, dass es was Besonderes ist, logisch.
Ja.
Aber es war für mich nicht so interessant, dass ich ja unbedingt hinfahren musste und mir das angucken musste. Das hat man ja auch in den Nachrichtenbildern gesehen, alles, die ganze
ist ja
Zeit.
Auch Steglitz, und Steglitz nach Mitte, kommt man so schlecht und
viel
so. Ist
zu
ja
weit
auch ätzend.
Weg. Viel zu weit weg. Eben.
Ja, ja, verstehe ich schon. Dann noch den Bus, da fährt der Bus nicht und so.
Ja, ja, genau.
Du hast dann Abi gemacht und hast dann studiert, damals hieß sie noch Hochschule der Künste, ist ja die heutige UDK, also die heute die Universität der Künste, und hast da Schauspiel studiert. Jetzt ist ja UDK, ist ja immer so ein bisschen sehr, wie soll man das sagen, ich habe das Gefühl, dass die Studiengänge da eine große Ernsthaftigkeit an den Tag legen und so eine große und immer eher so ein bisschen so versuchen, in jemandem so das super, die super künstlerische Idee zu finden. Jetzt guckst du mich aber mit großen Augen an, weil ich mich da anscheinend total irre. Ich habe so bei Musik zum Beispiel, ich mich zuletzt mal darüber informiert, ne, wenn man so Musik da studieren will, da hat man natürlich Klassik und dann hat man als modernstes Jazz. Und da hatte ich so den Eindruck, wenn man sich so die Bewerbungsformalitäten durchliest, dass die eher jemand wollen, der so eine vage Idee hat, was er für Jazz machen will, aber nicht jemand, der so sagt, irgendwie, ich weiß genau, wo es lang gehen soll oder so. Also eben dieses Künstlerische so rausarbeiten.
Also für die Musik kann ich das nicht so sagen. Ich habe da zwar auch die Aufnahmeprüfung für Gesang, also da habe ich mich mal da reinbegeben, weil ich ja auch gesungen habe und Musik gemacht habe. Aber das war halt klassischer Gesang und das war noch die erste Runde sozusagen, mich auch gleich rausgeflogen und es war auch gut so. Weiß nicht, ich habe das immer so empfunden, also die haben ja verschiedene Orte da an der HDK oder UDK, ja. Wir waren in der Fasanenstraße,
ja.
Und unsere Probenräume waren in der Karlsruher Straße, da hinten am Kudamm. Mhm. Und aber in der Fasanstraße sind ja eben auch die Musiker und das waren so eben diese verschiedenen Gruppierungen und wir waren ja im Grunde genommen die exaltiertesten und extrovertiertesten und die verrücktesten und die Musiker waren immer, also die waren, kamen uns so spießig vor.
Ja, ja. Die Hochgeschlossenen.
Naja, genau. Ja. Aber es gibt ja auch eben die Bereiche Bühnenbild, Kostümbild und so ja. Und bei uns waren einfach Leute wie Achim Freier und so, also auch in unserem Studiengang Moritz Millar, Wolfgang Wermelskirch, die waren alle 68er Leute. Hm. Ja, die haben, die kennen Peter Stein und Zadek und all diese Leute. Das hat sich jetzt komplett gewandelt. Damals waren das sehr künstlerisch angehaucht, sage ich mal. So, ich hatte ja auch die Ernst-Busch-Prüfung bestanden. Also ich habe beide gemacht und beide bestanden, habe mich dann aber für die HDK entschieden, weil das mir zu weit weg war. Also es war ein Grund, wirklich, das gebe ich zu. Aber eben auch, weil ich gehört hatte, dass sie da sehr streng gehen. Also ich habe mich eben, deswegen habe ich so große Augen bekommen, weil du meintest, ernsthaft, also ernsthaft kam uns die Ernst Busch immer vor. Ja, ja. Wir waren so die Freaks. So.
Okay, ja, verstehe.
Ja, ja, absolut. Wie gesagt, das war damals so. Ja, das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Und wir haben so viel freie Sachen gemacht und konnten uns auch Leute holen, die mit uns arbeiten. Und das wollte ich dann auch, also freier arbeiten.
Hm. Also diese 68er, das ist ja so das große Experimentiertheater, also so Action-Theater und so.
Also wir haben auch naturalistisch gearbeitet, ja. Wir hatten Dozenten, die naturalistisch gearbeitet haben, also was das Szenische angeht, meine ich jetzt. Ja. Und wir hatten Leute, die haben so nach dem Motto, macht, was ihr wollt. Fand ich aber auch total cool. Und dann haben wir auch fächerübergreifende Sachen gemacht. Also wir hatten mal so ein fächerübergreifendes Riesenprojekt, italienischer Futurismus. Da haben wir mit verschiedenen Fachbereichen, also auch mit Musikern und Sängern und Bühnenbildnern und so, haben wir so ein Riesending gemacht. Das war cool. Da haben wir so wirklich crazy Sachen gemacht, wie Schauspieler. Also das mochte ich ganz gerne. Ich habe leider nicht so gut sprechen gelernt. Also, ja, vielleicht lag es aber eher an mir. Weiß nicht, also das war nicht so streng. Also, genau, nachdem ich 96 dann Abschluss gemacht habe, habe ich Jahre später so Stimmprobleme gehabt. Ja. Und bin zu einer Logopädin gegangen, die nach Middendorf arbeitet, also natürlicher Atem, natürliche Stimme. Und als die mir erzählt hat, natürlich habe ich, während ich studiert habe, ab und zu mal gedacht, so wäre ich vielleicht doch lieber auf die Ernst Busch gegangen. Aber nachdem sie mir erzählt hat, dass sie auch Ernst Busch Absolventen hat, die sie behandelt. Ja. Und ich fragte, wieso? Ja, weil die eben damals, wie gesagt, wie es heute ist, weiß ich nicht, in eine bestimmte Richtung, alle in eine bestimmte Richtung gedrückt wurden.
Verstehe.
Und da dachte ich, ja, okay, es war so ein Hauch von Genugtuung, den ich gefühlt habe. Genau, also wie gesagt, wir waren recht frei. Ja. Aber ich habe Jahre später auch mal die HDK, also UDK, wieder besucht, meinen Studiengang, weil ich ein bisschen was recherchieren wollte. Also einige Lehrer kenne ich noch, aber die waren damals jung und die meisten Lehrer kenne ich gar nicht. Und die haben jetzt richtig so ein für die ersten oder ersten zwei Semester oder sogar ersten zwei Jahre haben die so Grundstudium-Schauspiel-System eingeführt. Das gab es bei uns überhaupt nicht.
Na. Ja, verstehe.
Ja, ja, so halt.
Ist das, dann war das aber, also es war aber dann ganz offensichtlich auch einfach extrem theaterlastig.
Absolut. Ja. Drehen war voll verpönt.
Okay.
Aber wie? Das war Feindbild Nummer eins. Und ich habe schon im dritten Semester, habe ich schon angefangen zu drehen.
Ja.
93.
Und da warst du unten durch.
Nee, nee, ganz und gar nicht, weil es ergab sich, dass ich immer in den Semesterferien drehen konnte.
Ja.
Also es war wirklich, wirklich, hat das gepasst. Wir hatten ja auch immer 3 Monate Semesterferien oder sagen wir mal 2. Und da habe ich gedreht und insofern musste ich mich nicht mit der Schule auseinandersetzen. Aber zum Beispiel unser mittlerweile verstorben, ja, ich glaube schon, der theatergeschichtliche Vorlesung gemacht hat, Peter Simhandel, der war ganz und gar durch und durch ein Theatermann und der mochte das gar nicht. Und die haben das auch Leuten nicht erlaubt zu drehen.
Wirklich?
Naja, wir durften es nicht. Ist und jetzt, jetzt gibt es richtig sogar einen Kurs, Camera Acting und so.
Nehme ich an, wenn die so ein, wenn die so ein Aufbaustudium sozusagen da jetzt.
Nee, ist im Regelstudienplan drin.
Ja. Ja, verstehe.
Also ist ja auch richtig so.
Na ja.
Und bei uns gab es das halt nicht.
Du bist aber ja ein bisschen, habe ich so den Eindruck, wenn ich so lese, wann du angefangen hast und was du so zuerst gemacht hast und so, bist ja schon übers Theater an die Schauspielerei gekommen, oder?
Ja, Theater AG halt. Also, wenn man das Theater, ja klar, wir haben ja auch Theater gespielt. Ja, also eigentlich straight.
Ja.
Straight. Im Gymnasium Theater AG, dann Jugendtheaterwerkstatt und dann wurde es immer ernster, Prüfung, Schauspiel. Also ich habe eigentlich nie was anderes gemacht.
Sehr geradeaus.
Mhm.
Du hast ja auch mal gesagt, deine Eltern wollten, dass du, also du solltest auf jeden Fall studieren, alles andere war egal, aber Hauptsache du studierst. Und war denen das wirklich egal, dass du Schauspiel studierst?
Ja, absolut. Ja. Also, wie gesagt, Hauptsache studieren und Diplom machen habe ich gemacht.
Ja.
Egal welches Fach.
Okay.
Ja, nee, die Unterstützung war da, absolut.
Ja, super.
Mhm. Die haben ja selber dann auch in Kunstbereichen gearbeitet, also sind da reingerutscht. Meine Mutter hat im Ballhaus Naunienstraße gearbeitet. Ja. In den 80ern war sie Organisatorin von Abenden, also Theater, Konzerten und so. Mein Vater hat lange beim Senator für kulturelle Angelegenheiten gearbeitet und war im Beirat des türkischsprachigen Theaters Tiatrom in der alten Jakobstraße, genau.
Da hast du auch deine ersten Stücke gespielt, ne?
Da habe ich in der Jugendtheaterwerkstatt gespielt. Dann bin ich ins Ensemble aufgenommen worden, vor der Schauspielschule noch. Also nach dem Abitur vor der Schauspielschule habe ich da anderthalb Jahre im Ensemble gespielt. Und Anfang der 2000er, genau, habe ich da zwei Stücke inszeniert, genau.
Also ich glaube, das erste war Hysterie, hieß
genau,
es, glaube
ich. Genau, von Terry Johnson Hysteria. Hysterie ist der türkische Name.
Ja.
Und das habe ich auch übersetzt mit meiner Dramaturgin und Norway Today war dann mein zweites Stück von Igor Bauer-Schima. Das haben wir auch übersetzt und ja.
Du hast auch mal in einem Interview erzählt bei der Übersetzung von Hysterie, dass du ein bisschen türkisch wieder pauken musstest, weil du da an die Grenzen deiner Sprachfähigkeiten gestoßen bist.
Ja, klar. Also alleine habe ich das nicht gemacht. Wie gesagt, die Dramaturgin, die sehr gut Türkisch kann, das war eine Zusammenarbeit mit ihr. Aber als ich Anfang der 90er Jahre eben vor dem Studium ins Ensemble eingetreten bin, die haben ja auf Türkisch gespielt, da hatte ich große Schwierigkeiten. Also da war mein Türkisch wirklich grottig.
Ja.
Und beim ersten Stück, die Kritiken, die waren ganz gut, aber es wurde darauf hingewiesen, dass mein Türkisch also ziemlich schlecht ist. Und aber durch dieses Spielen auf Türkisch und die Auseinandersetzung mit der Sprache und dann habe ich auch angefangen, viel Türkisch zu lesen, habe ich das verbessert mit der Zeit.
Ja.
Ja.
Dann ging ja parallel, du hast ja gesagt, auch schon während dem Studium, ging ja dann auch die Dreherei und die Filmerei los. Film als Medium, ein Tatort ganz am Anfang. Und dann hast du das muss man vielleicht ein bisschen erklären, du hast dann in dem ersten Film von Fatih Akin mitgespielt, Kurz und Schmerzlos, den du kennengelernt hast, als er selber noch Schauspieler war, als ihr zusammen gedreht habt in der Serie.
Genau, mhm.
Und was ich so schön finde ist, du wurdest irgendwann mal gefragt in einem Interview, haben sie nicht Fatih Akin irgendwie alles zu verdanken oder so? Und hast du gesagt, kann man mit jemandem darüber reden, was der mir zu verdanken hat? Weil du ihm, er hat ja die erste Drehbuchversion von Kurz und Schmerzlos gegeben und du hast zu ihm gesagt, hör mal, die Frauenrolle ist so scheiße, die ist ja wirklich nur Stichwortgeberin, du setzt jetzt nochmal hin und machst die richtig, damit das hier auch ein Wesen aus Fleisch und Blut ist, so in etwa.
Also ich bin wirklich erstaunt, was du alles so weißt. Was hast du denn alles gelesen?
Also naja, das ist alles, was ich finden konnte.
Es sind ja Details aneinandergereiht. Also so habe ich mich nicht ausgedrückt ihm gegenüber, aber so in der Art und Weise. Ja, also die 95 haben wir uns kennengelernt, da haben wir zusammen ein Nee, nicht Stuttgart, Baden-Baden, genau, war das. Da haben wir in so einer Schulfernsehserie zusammen gespielt, so ein Pärchen. Da hatte er schon kurz und schmerzlos geschrieben und hat mir da die damalige Version gegeben, genau. Und das war halt, ja, aus seinem Blickwinkel, aus dem Blickwinkel der dieser drei Jungs da. Ja. Und die Frauen waren einfach sehr passiv. Und da habe ich gesagt, also entweder du brauchst sie nicht, ja. Entweder du machst sie aktiver oder nimm sie raus. Also was ist denn ihre Funktion da drin? Ja. Ja, und dann hat er, es ist ja die Arbeit an einem Drehbuch, man macht ja mehrere Versionen und verbessert sich mit der Zeit, ja. Und ich glaube, das war auf jeden Fall auch hilfreich für ihn, bis inspirierend, ja. Mhm.
Ist auch, ich habe den lange nicht mehr gesehen, aber es war immer einer meiner großen Lieblingsfilme. Ich fand den, der ist so, es war auch wirklich, muss man sagen, vielleicht so der erste deutsche Gangsterfilm auf eine gewisse Art. Ist ja auch sehr inspiriert, Mean Streets, Scorsese und so. Und dieses Ensemble, ich habe die dann mal kennengelernt in den Jahren, weil die auch alle noch jahrelang irgendwie miteinander abgegangen haben. Also Azzo, Alexander Jovanovic, Oscar, das war ja alles so eine Clique. Da war noch Erjan dabei, der hat bei Kurz und Schmerz nicht mitgespielt, aber so, die haben immer alle zusammen rumgehangen. Man hat die nur zusammen getroffen. So. Aber die waren auch immer lustig.
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Jetzt sind sie alle verstreut in alle Winde, aber das war eine. Das war eine Hammerzeit und Kurz und Schmerzlos kommt ja, also es gibt ja jetzt die restaurierte Fassung.
Ja.
Fatih hat ja letztes oder vorletztes Jahr eben mit Warner Brothers die Fassung restauriert. Es gab auch schon eine Premiere.
Ah, ja.
Letztes Jahr, 1. Oktober, war ich leider nicht dabei. Und jetzt habe ich letztens gehört, es soll dieses Jahr in die Kinos dann auch kommen.
Ja. Nochmal. Wenn die mal wieder aufmachen.
Eben. Ja. Ja, also Kurz und Schmerzlos ist basiert ja auch auf einigen wahren Gegebenheiten oder Vorbedingungen, sag ich mal, also eben diese drei Freunde.
Ja.
Also tatsächlich war Fatih und ist nach wie vor mit Adam, eben dem Griechen, ganz, ganz eng befreundet. Und dann gab es noch eben einen Serben, das war so die Jugendgang und da hat er eben die zum Anlass. Er wollte gar nicht selber spielen. Er wollte eben. Nee, Quatsch, er hatte das geschrieben, um selber zu spielen. Ja. So war das, genau. Und dann hat eben Ralf Schwingel von Wüstefilm gesagt: Ey, mach das selber.
Ja.
Also mach selber die Regie, weil du weißt am besten, was du da erzählst.
Ja.
Weil du auch viele Sachen erlebt hast, ja.
Ja, war sehr, sehr vorausschauend, dieser Hinweis auf jeden Fall.
Aber das, weil du gerade Gangsterfilm gesagt hast, ne? Also ich liebe diesen Film auch, das ist eine Wucht und jedes Mal, wenn ich den sehe, und ich habe ihn schon oft gesehen, ist es eine Wucht. Er ist aber nicht glorifizierend und das finde ich total gut.
Ja.
Weißt du, das gefällt mir richtig gut.
Ja.
Und diese Frauenfiguren sind Frauenfiguren, also Fatih hat ja keine Schwester, ja, der hat einen Bruder, aber er wollte halt auch starke Frauenfiguren, um auch ein Zeichen zu setzen. Also, dass es eben auch selbstbewusste, starke Frauen gibt. Ja.
Du bist ja selber mit dem, hast du mal irgendwo erzählt, so mit Fernsehen aufgewachsen. Du hast es geliebt, fernzusehen, hast vor allem gerne amerikanische Serien geguckt. Deswegen, wir stellen unseren Gästen immer gerne Bilder und Fotos von Vorbildern oder Idolen hierhin. Bei dir war es nicht so leicht, rauszufinden, ob du ein Vorbild oder ein Idol hast. Dazu lässt sich nahezu nichts finden. Aber ich habe eben dieses Zitat von dir gelesen, das dann noch weiterging, dass du vor allem wahnsinnig gerne Dallas geguckt hast. Und deswegen haben wir dir hier JR als Zuhause-Fühlbild hingestellt. Sowas ist, prägt einen, was das Erzählen betrifft, eigentlich auch total, oder?
Vollkommen. Also mit amerikanischen Serien und Filmen aufgewachsen, es gab ja eigentlich gar nichts anderes.
Mhm.
Ja, wir sind ja alle so sozialisiert, weil wir sozusagen unter dem Schirm, Schutzschirm, wie auch immer, von Amerika gestanden haben, jahrzehntelang.
Ja.
Und Steglitz war zum Beispiel auch amerikanischer Sektor, ne? Ja. Genau. Sie verlassen jetzt den amerikanischen Sektor. Ja, also alles rauf und runter geguckt und geprägt. Also diese Filme oder Serien folgen ja auch einem ganz bestimmten Erzählschema, was emotional sehr effektiv ist, sag ich mal. Auch wenn es mit der eigenen Realität nichts zu tun hat, das, was da passiert. Aber es ist schon gut reingegangen und ich erinnere mich, und es ist gar nicht so lange her, dass ich mich daran erinnert habe, dass ich, als ich, also ich meine, wenn ich das heute sehen würde, dann würde ich mich wahrscheinlich langweilen, ja. Aber es ging ja eben auch, also um diese Geschäfte, die sie gemacht haben, dann ging es um Verrat in der Familie, dann ging es um Liebe und Eifersucht und all diese Sachen. Und da gab es ja auch echt dramatische Szenen, wo ich, wo mir auch die Tränen gekommen sind, wo ich geheult habe. Kann ich mir jetzt nicht mehr vorstellen, aber war so. Und ich habe mich, wie gesagt, erinnert, dass ich da gedacht habe, es war so ein Gedanke, der durch meinen Kopf geblitzt ist, dass möchte ich auch mal machen.
Ja.
Später. Also nicht Schauspielerin werden oder Regisseurin werden, sondern Menschen berühren.
Ja.
Das war so ein Gedanke, der mir durch den Kopf ging. Und daran erinnerte ich mich letztens. Dachte, ja, genau. Also nach wie vor möchte ich das, ja. Und dann eben auch als Regisseurin hin und wieder. Aber auch als Schauspielerin im besten Fall. Also hanebüchene Geschichten, ja, klar, auch Denver Clan, ja, es ist ja so ähnlich, aber das war ein Highlight in der Woche, ich weiß es ganz genau, Dienstag
21.45 Uhr. Weiß ich auch noch. Später kam auf ihn seinen Platz Magnum. Magnum fand ich auch ganz toll.
Magnum, ja, da war ich schon ein bisschen, mein Bruder, der 12 Jahre jünger ist, genau.
Hast du denn, kannst du dich daran erinnern, das gesehen zu haben, wie Bobby Ewing erschossen wurde, glaube ich, ne? In der Dusche? Kannst du dich an die Folge erinnern, dass du die gesehen hast? Das war jetzt ein großer Aufschrei.
Ja, das war schlimm, als der weg war. Aber war nicht dann irgendwann.
Ja, es war nur ein Traum.
Ja, genau so war das. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Man hat es voll mitgenommen, voll akzeptiert.
Nee. Ja, das war ja, glaube ich, so, ich glaube, das war das Ende der Staffel in Amerika und dann haben sich so viele Leute aufgeregt, dass Bobby Ewing gestorben ist und dann haben sie die nächste Staffel damit angefangen, dass es nur ein Traum war.
Das stimmt, ja, ich erinnere mich. Hammer, oder?
Das war auch der Mann aus Atlantis, Bobby Ewing, der Schauspieler.
Ja, genau, mit den hier Schwimmflossen, ne, genau. Ja, ich, also alles hab ich gesehen. Naja, ich war, Schlüsselkind, meine Eltern haben gearbeitet, weißt du, kommst nach Hause, machst den Fernseher an.
Ja.
Damals gab es ja auch nicht so 100 Millionen Programme wie heutzutage, sondern so halt ein paar und das war, ja, wie Family halt. Es waren aber, ich sag's dir, es gab ganz tolle Sendungen, diese ganzen Spielsendungen fand ich auch total toll.
Ja. Das Kinderferienprogramm nachher immer und so.
Auch das, aber eben dieses Dalli-Dalli und einer wird gewinnen, Montagsmaler, es waren super Sendungen, finde ich.
Na, das stimmt. Das finde ich auch. Habe ich auch immer gerne alles geguckt, so viel wie geht habe ich immer geguckt.
Genau. Das war so eine eigene Welt, zu der man halt so eine Verbindung hatte, in den Fernseher rein. So.
Auf Los geht's los mit Blackie Fuchsberger, das fand ich super damit immer.
Die ersten Wetten, dass und so, ne?
Mit Frank Elsner.
Ja, eben.
Ja, das war toll. Aber ich habe das auch, ich kann das auch total, ich habe da auch so eine ganz starke Verbindung zu, dass einen dann so amerikanische Serien natürlich vor allem, und was mir zuletzt mal aufgefallen ist, als ich drüber nachgedacht habe, ist, dass Dallas insofern ja extrem modern war, weil sie dieses, was man heute horizontales Erzählen nennt, sehr vorweggenommen haben. Also es gab nicht viele Serien, wo alle Folgen aufeinander aufgebaut haben.
Auf jeden Fall, hast du recht, ja.
Und die Geschichte so fortgeführt wurde, weil eigentlich war das meiste, wie man es heute von Krimis kennt, so Monster of the Week, wie man das immer nennt. Also man wusste so ein bisschen, es gab so leichte Vorgeschichte, aber es ging eigentlich, man konnte immer einsteigen. Und bei Dallas mittendrin einzusteigen, hatte man keine Chance. Da musste man
war schwierig,
informiert sein. Ja.
Aber die Amis sind einfach und nach wie vor die Master of Entertainment.
Ja, absolut.
Ja, die haben das voll raus.
Ja.
Also und die Grundlage für diese Erzählstruktur ist auch griechisch, ist Aristoteles, Dramaturgie.
Ja.
Also im einfacheren Sinne, aber baut darauf auf und funktioniert total. Ja. Und sie haben halt auch so ein Gesamtpaket. Es ist gute Musik.
Ja.
zum Beispiel hier Straßen von San Francisco, ja. Mega Musik,
naja,
ja. Kojak, mega Musik, purster Funk, ja. Ich liebe Funk, ist meine Lieblingsmusik und die haben einfach so ein Kunstgesamtpaket da. Ja, gute Bilder und stylisch, also hat alles komplett funktioniert so.
Ja, das finde ich auch, ist bis heute so.
Absolut.
Wenn man sich amerikanische Dramaturgie anguckt, da kann man nur von lernen. Das ist ja, das fand ich ja zum Beispiel auch so toll an Kurz und Schmerzlos. Der hat sich sehr amerikanisch angehört. Also man hat einfach gemerkt, dass ihn jemand gemacht hat, der mit amerikanischem Kino aufgewachsen ist und das bewundert und liebt und so. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum ich das so gut fand. Das war auch zum Beispiel einer der Gründe, warum ich Fuck You Goethe gut fand, weil das so ganz klar Genre war und so ganz genau hingeguckt irgendwie. Weil viele Deutsche, man wollen es dann so neu erfinden und so. Und das ist halt immer, nee, es ist ja perfekt. Versuch's doch erstmal so hinzukriegen.
Ja, man muss ja auch nicht das eine immer gegen das andere ausspielen. Weißt du, ich mag genauso Arthouse-Kino. Ich liebe das, ja. Französisches Kino liebe ich, ja.
Toll.
Und alles hat seine Berechtigung. Jeder kann auch gucken, was er will. Also man muss doch nicht das andere schlecht machen, ja. Also klar gibt es die seichtere Linie so, auch im Fernsehen und so. Aber auch die hat ihre Berechtigung, ja.
Ja, absolut.
Also dieses Rumdissen, davon halte ich überhaupt nichts.
Ja, sehr gut. Du führst ja auch Regie. Du inszenierst ja auch, hast einen preisgekrönten Kurzfilm gemacht, hast viele Theaterarbeiten auch gemacht. Hast auch mal irgendwo in einem Interview gesagt, du hast irgendwann angefangen, auch Regie führen zu wollen, weil du, und das fand ich so schön, hast dann in dem Satz gesagt, und das werden jetzt viele meiner Schauspielkollegen nicht gerne hören, weil du gerne die Geschichte erzählen möchtest und nicht nur irgendwie dafür benutzt werden möchtest sozusagen. Und das fand ich ein interessantes Zitat. Gibt es wirklich viele KollegInnen von dir, die das als boshaftes Zitat, glaubst du, empfinden würden, dass du sagst, dass man als Schauspieler halt zur Verfügung steht und als Regisseur die Geschichte erzählt?
Es gibt immer Leute, die irgendwas als boshaft empfinden.
Ja, na klar. Ja, das stimmt natürlich.
Also eine Sache betrachten viele Leute ganz unterschiedlich. Ja? Das wird es geben und es wird welche geben, die das nicht so sehen und so. Also ich habe es ja überhaupt nicht boshaft gemeint.
Naja.
Also ganz und gar nicht.
Na.
Wir führen eher aus und als ich das selber gemacht habe sozusagen, da habe ich mich als Rundumschöpferin empfunden, sage ich mal so. Ja? Also die Idee kam mir. Ich habe Ideen zur Umsetzung entwickelt. Ich habe schon allein die Arbeitszeit ist eine ganz andere, die du da in so ein Projekt reinsteckst.
Ja.
Also meine letzte Regie Supermänner am Ballhaus-Naunin-Straße, dieses Recherchejob, dafür habe ich also gut und gerne 8 Monate insgesamt gearbeitet, ja? Kannst du als Schauspieler natürlich auch machen, also wenn du erstmal das Geld dazu hast, um dich, das machen ja viele hochdotierte Schauspieler in Amerika, die sich dann in diese Leben reinbegeben.
Dieses Method Acting, so genau. De Niro-mäßig. Ne?
Aber das ist halt hier nicht so einfach, weil man halt ja auch Geld verdienen muss und so weiter und so fort. Ne? Dennoch gibt es Leute, die das machen.
Ja.
Aber die Vision zu haben zu einer Geschichte oder zu einem Projekt ist natürlich was anderes als derjenige, der dann da sich einsetzt und mit seiner schöpferischen Kraft dann das erfüllt. Also das ist ja überhaupt nicht böse gemeint.
Hm.
Ganz und gar nicht.
Zum Beispiel bei Supermänner, dieser Arbeit, von der du gerade deine letzte Regiearbeit im Theater, da war es ja so, dass du bist in so eine Gesprächsgruppe von so türkischen Männern gegangen, wo die sich so treffen und einfach über ihre Sorgen und Ängste und so weiter, also sich einfach zum Reden treffen und hast da verschiedene Interviews geführt, hast dich mit denen unterhalten und hast dann, ich glaube, 5 von denen sozusagen rekrutiert für dein Stück, die dann ihre Geschichten auf der Bühne erzählt haben. Das ist ja, ich habe auch lustigerweise von einem, einer von denen ist jetzt, glaube ich, über die Seite seiner Agentur oder so, oder nee, er hat bei so einem Start Next Projekt mitgemacht, wo er im Interview erzählt hat, dass du seine Entdeckerin bist und seitdem er mit dir gearbeitet hat, würde er jetzt auch Schauspielerei machen und so und das wäre so ein Erweckungserlebnis für ihn gewesen. Ich stelle mir das, also das ist eine Arbeit, die ich quasi in ihrer Ausführung einfach nicht so richtig kapiere. Also, weil mir, glaube ich, die Fantasie dazu fehlt oder weil ich zu blöd bin oder so, aber ich stelle es mir halt so vor, ne? So ein Gesprächskreis von so Männern, wo die sich eben die intimsten Dinge erzählen, das ist ja ein Schutzraum, das ist ja für die so ein Safe Space, wo die mal so auch so Sachen loswerden, die sie vielleicht anderen nicht anvertrauen können, wo sie auch mal diese, so platt gesprochen, so eine männliche Dummheitsschale ablegen können, so ein Panzer irgendwie. Und jetzt kommst du dahin in diesen Raum als Frau und redest mit ihnen darüber, willst alles hören und überredest sie dann sogar, diese Sachen öffentlich auf einer Bühne zu erzählen. Wie ist dieser Prozess? Wie funktioniert sowas? Das ist das, was ich irgendwie nicht, das kriege ich irgendwie nicht in meinen Kopf.
Also bevor ich dahin gegangen bin, habe ich genauso gedacht wie du.
Gott sei Dank, also bin ich ganz, ganz froh.
Ja, also für mich war das eine große Hürde, weil ich mir sonst was vorgestellt habe. Ja. Ich muss dazu sagen, also so haben meine Recherchen nicht angefangen. Ich hatte ein Thema, wer ist der türkische Mann, war die Fragestellung. Das war mein Ausgangspunkt. Und in Bestreben danach, das zweidimensionale Bild des türkischen Mannes, in Anführungsstrichen, das vor allen Dingen durch die Medien lanciert wird, in die Dreidimensionalität zu durchstoßen. Ich habe erstmal ganz viel gelesen. So ein Buch ergab das andere. So, ja. Einwanderungsgeschichte, Entwicklung der, ich habe auch August Bebel gelesen, also die Frau in der Arbeiterbewegung, alles möglich, wirklich. Ja. Also ganz, ganz verschiedene Bücher. Und irgendwann, die Idee war halt, Material zu sammeln, um dann daraus ein Theaterstück zu machen. Und irgendwann kam dann die Idee auch von der Dramaturgie, eben dann auch Menschen zu interviewen. Ja. Und so fing das an. Und dann hat mir jemand erzählt, also ich habe ja ganz viele Leute auch außerhalb dieser Gruppe interviewt. Ja, die kamen ja erst später sozusagen. Ich habe auch einen türkeistämmigen, ich glaube Psychiater, ja, oder Psychologen, an der da im Obernkrankenhaus interviewt.
Ah ja.
Psychiatrische Abteilung. Ja, ja, genau. Ja. Auch sehr spannend. Dann hat mir jemand eben von dieser Gruppe erzählt und dann habe ich den Kontakt bekommen und so weiter und so fort. Ne? Also es war nicht von Anfang an so. Und bevor ich dann da hingegangen bin, war ich schon ein bisschen schlaflos, weil ich dachte, ich komme jetzt da hin und alle gucken mich mit grimmigen Augen an. Genau das.
Was keiner sagt mehr was und so.
Ja. Das Klischee, was ich eigentlich durchstoßen wollte, ja, hatte ich selber im Kopf. Der Leiter und Gründer dieser Vätergruppe, mittlerweile wahrscheinlich 15, 20 Jahre her, dass er es getan hat, und deutschlandweit gibt es wohl einige Gruppen mittlerweile, der ist ein ganz, ganz toller Typ, Kerem Erdoğan. Es gibt ja mittlerweile auch einen Dokumentarfilm über diese Gruppe und über ihn, Halbmondwahrheiten heißt der. Von wem gemacht, habe ich jetzt vergessen. Und ein Buch über ihn, Kerem, wie machen wir das? Sonja, oh, scheiße Namen. Die ist Journalistin, die arbeitet bei der Zeit. Ich habe leider ihren Nachnamen vergessen. Die hat eben ein Buch über ihn geschrieben. Der ist wirklich so ein herzensguter Typ. Also so ein guter Typ und ist immer auf Augenhöhe mit den Leuten, ja. Und der hat mich gleich so, ja, komm, und hier, hat mich neben sich gesetzt. Also ich kam dann da rein und es war gar nicht so eine intime Situation, muss ich sagen. Da gab es so einen inneren Ring, also ein hufeisenförmiger Sitzanordnung und dann einen Außenring, auch hufeisenförmig, um diesen ersten inneren Ring. Und Kerem saß halt am Kopfende sozusagen dieses inneren Rings. Außen tummelten sich Bachelorstudenten, Journalisten, also
so
noch
Zuschauerränge und, oder was?
Ja, nicht Zuschauer, sondern Leute, die halt genau so Interesse an diesem Thema, Männergruppe, türkische Männergruppe, Männer, die sich gegenseitig helfen haben, hatten. Und ich war also nicht die Einzige.
Ja.
Und da sie das schon jahrelang machen und einmal in der Woche reden die nicht jedes Mal über ihre allerintimsten Sachen. Mhm. Die reden dann auch, was weiß ich was, über Spielsucht oder Alkoholsucht oder Hartz IV oder bla bla bla. Also so auch Dinge, alltägliche Dinge, mit denen sie sich auseinandersetzen und auseinandersetzen müssen. In der Anfangszeit war es wohl so, hat mir Kiasim Erdogan erzählt, dass wirklich 2-3 Leute zusammengekommen sind, innerhalb derer es einen Typen gab, glaube ich, der wirklich davor war, auszuticken und Amok zu laufen.
Hm.
Ja, weil seine Frau was weiß ich was gemacht hat.
Hm.
Und den haben sie eben dazu gebracht, es nicht zu tun. Ja, andere Wege aufgezeigt.
Hm.
Das waren so die ersten Schritte. Und dann ging das so weiter und dann wurde dieser Kreis größer. Also da kommen auch Leute hin, die reden wollen.
Ja.
Jemand, der nicht reden will, der kommt da nicht hin.
Ja.
Oder nicht reden kann.
Hm.
Aber wie gesagt, also als ich da war, gab es nicht die mega intimen Diskussionen.
Ja. Ja, verstehe.
Hätte es geben können, muss ich sagen. Und also um nochmal diesen Bogen zu schließen, ich war da und zitterte so und dann, ja, also das ist Idil und die macht so ein Projekt und ja, erzähl mal. Und dann zitterte ich beim Erzählen und die Augen guckten mich so an, erstmal ausdruckslos, aber nicht grimmig, weil sie erstmal verstehen wollten, was das ist, ja. Und dann hat er gesagt, ja, also sie möchte jetzt dabei sitzen und ich bin 3 Monate lang jeden Montag dahin gegangen.
Ach, krass.
Ich war einfach ziemlich schnell auch total herzlich willkommen und gut aufgenommen und hallo hier, hallo da. Und dann habe ich halt manche, also einige gefragt, ob ich sie interviewen kann. Und dann konnte ich einige interviewen. Und 3 habe ich rekrutiert aus dieser Gruppe.
Naja.
Genau. Und es gibt manche, die dahin gehen müssen, weil sie Auflagen haben.
Ah, verstehe.
Genau. Die kriegen dann von Kiasim am Ende so eine Bescheinigung, dass sie da gewesen sind.
Und sind die dann besonders lustlos oder hat man das Gefühl, dass das vielleicht sogar was bringt?
Einer von denen ist bei mir dann auf der Bühne gestanden.
Ach, ist ja cool.
Letztendlich. Das ist wirklich so ein... Wie soll ich das sagen? Also diese Arbeit war für mich so bereichernd, also nicht nur für die, die mitgemacht haben. Es ergab sich dann, dass, also ich habe dann ein paar Leute interviewt, habe dann das Material gehabt, aber irgendwann kamen wir dann im weiteren Verlauf der Entwicklung dieses Projektes darauf, dass man vielleicht die Leute selber das erzählen lassen kann. Es hat sich alles so Schritt für Schritt entwickelt. Letztendlich war das Stück ganz, 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 ganz schlicht. 5 Leute sitzen auf der Bühne, aber alle sehr gut angezogen. Ein Pianist und im Wechsel erzählen die so Teile aus ihrem Leben. Ich hatte noch Schauspieler dabei, weil wir auch noch Szenen, das mit Szenen umrahmen wollten, aber die waren so schwach dagegen, dass wir sie 3 Tage vor der Premiere rausschmeißen mussten. Also es war wirklich toll. Und eben dieser eine Typ war auch daher, der tatsächlich auch zu dieser Zeit im Gefängnis war. Freigang hatte, eben um dorthin zu gehen. Und allein seine Geschichte ist so unglaublich, wie alle Geschichten unglaublich sind und Geschichten, die man sich null ausdenken kann, ja.
Ja.
So viel zum Thema, wer ist der türkische Mann? Gibt's nicht.
Ja,
ja, der einzige gemeinsame Nenner ist, dass sie selber oder ihre Eltern oder weiß der Geier, wer irgendwann mal aus diesem Gebiet Türkei eingewandert sind nach Deutschland. Sie können alle mehr oder weniger gut Türkisch. Fertig.
Ja.
Fertig.
Ja.
Was für Lebensgeschichten die haben, ja. Das ist, also jeder Einzelne könnte einen ganzen Kinofilm füllen.
Hm.
Auch so spannend,
ja.
Ja. und hart und krass und teilweise das Klischee vielleicht erfüllend, aber ich muss sagen, teilweise auch aus echt nachvollziehbaren Gründen, ja, habe ich mitbekommen. Und eben gerade bei Genghis, ja. Es dauert ja zu lange, wenn ich das erzähle, aber das ist wirklich so. Und auch die haben, sie waren ja bereit zu erzählen, deswegen gehen sie ja auch in diese Vätergruppe, ja. Aber da kam dann jemand und der hat dann gefragt, also nach einem Interview. Genau, und das war ja auch noch so, dass ich beim Interview nicht so einen Fragenkatalog hatte, sondern ich hatte ganze zwei Fragen. Und dann mehr brauchte ich gar nicht zu fragen, weil die Lawine rollte. Was war das Schönste in deinem Leben und was war das Schlimmste in deinem Leben?
Ja.
5, 6 Stunden. Alles aufgenommen, der Transkribator oder wie der da heißt, der ist natürlich schier wahnsinnig geworden. Und dann auch noch übersetzen, also teilweise. Aber auch der meinte, ey, das ist so spannend, das ist so spannend. Und wir hatten Berge von Material. Also wir kamen kaum hinterher mit der Dramaturgin, die irgendwie so, ja, so eine Struktur reinzubringen. Und noch ein sehr wichtiger Punkt war, dass ganz klar war, immer zu jedem Zeitpunkt, dass die entscheiden, was sie erzählen. Ja, und die entscheiden, was auf der Bühne erzählt wird.
Ja.
Also wenn sie sagen, nee, das will ich nicht erzählen, okay, gut, so toll, wie wir es gefunden hätten, aber okay. Nein. Ja,
schon so ein bisschen Guilt-Tripping.
Ja, aber weißt du, das ist genau das, wenn ich was über jemanden lernen will, dann muss ich ihm zuhören.
Ja.
Und so ist es im Stück. Es ist ganz ruhig, weißt du, ganz, ganz ruhig. Also fast langweilig, aber eigentlich überhaupt nicht langweilig.
Ja.
Und du zahlst Geld dafür, um da Leuten zuzuhören.
Ja.
Und im Gästebuch stand dann irgendwann, ja, danke für diesen Abend, jetzt schaue ich anders auf diese Menschen. Und genau das war der Punkt, den ich erreichen wollte. Ja, es war echt ein Megaprojekt.
Ist Regie zu führen für dich ein Luxus? Ist das etwas, was du dir gönnst, weil du ja sozusagen, also du spielst viele Hauptrollen, du bist sehr gut im Geschäft, was Film und Fernsehen betrifft und so. Zahlt natürlich auch die Miete und so weiter und so fort. Und so ein Projekt jetzt zum Beispiel wie Supermänner oder so, du machst ja auch wirklich nur sehr selten Regie. Du machst das immer so an vereinzelten Stationen in deinem Leben. Immer alle paar Jahre machst du mal so ein größeres Projekt. Wie du sagst, das muss man sich auch leisten können, diese Zeit da zu investieren und so. Deswegen die Frage, ist das für dich ein Luxus?
Weiß ich nicht, würde mir jetzt nicht einfallen, das als Luxus zu bezeichnen, weil ja doch so viel Arbeit drin steckt, ja, und ich viel Arbeit da reinstecke, die nicht bezahlt ist.
Ja.
Aber natürlich kann ich mir das dann leisten, weil ich ja auch drehe und als Schauspielerin arbeite und insofern meinen Lebensunterhalt verdiene. Und das mache ich dann sozusagen nebenbei. Also die Recherchearbeit, die 8-monatige, ist ja in keinster Weise vergütet gewesen, ja.
Hm.
Also es waren immer Projekte, die eigentlich zu mir gekommen sind. Die Idee ist zu mir gekommen, die Vision ist zu mir gekommen.
Ja.
Gleichzeitig hatte ich die Möglichkeit, die dann auch zu realisieren. Also ich hatte diese Verbindung zum türkischen Theater und die haben natürlich mit offenen Armen mich aufgenommen und gesagt, ja, mach Regie. Ja? Wie viele Frauen gab es, die im türkischen Theater Regie gemacht haben? Und im Ballhaus beim ersten Stück Funk is not dead, diese Komödie, die ich gemacht habe, da war Shermin Langhoff noch Intendantin, die jetzt ja im Maxim Gorki ist.
Ja.
Und sie hatte von mir eben eine Arbeit gesehen, die ich am Theatrum gemacht hatte, Norway Today. Hat mich dann zu dem Festival im Hau eingeladen, Beyond Belonging hieß das, irgendwie so, ja. Und dann gab es eben diese Brücke zu einer Regie im Ballhaus. Und das hat sich so ergeben, aber trotzdem gab es ja diese Schritte, okay, wir haben jetzt dieses Projekt, diese Idee, wir müssen es jetzt einreichen bei der Förderung. Weißt du, du kannst es ja nicht, ich habe jetzt Lust, ich mache das so nebenbei. Nein, es gibt ja diese Schritte und wenn du dann die Förderung hast, dann musst du das machen, logischerweise.
Ja.
Aber es waren eigentlich Sachen, die zu mir gekommen sind und zeitlich hat es gepasst und ich hatte Leute, die auf die Kinder aufgepasst haben und so, ne? Aber ich habe auch natürlich Geld damit verdient. Als Regisseur musst du ja auch, du arbeitest ja, also musst du ja auch Geld verdienen. Aber damit meinen Lebensunterhalt bestreiten kann ich nicht. Und ich habe es ja auch nicht gelernt. Also ich bin nicht auf eine Regieschule oder so gegangen. Ja? Das habe ich sozusagen alles aus dem Gefühl gemacht, beziehungsweise aus den Erfahrungen, die ich sammeln konnte als Schauspielerin.
Aber würdest du gern mehr Regie machen? Oder
ja.
Du hast doch mal irgendwann gesagt, dass du das wirklich immer nur machen willst, wenn du auch eine Idee hast.
Mhm. Im Moment habe ich keine Idee. Ich würde aber gerne eine Idee haben, weil ich das unbedingt gerne wieder machen möchte. Ja. Definitiv. Also das ist die Leidenschaft, die ich dabei empfinde, die ist wirklich sehr, sehr durchdringend, muss ich sagen.
Ja.
Genau. Aber also es gibt in der Tat ein kleines Projekt, was wo ich im Gespräch mit dem Thalia-Theater bin.
Ja, cool.
Wo ich jetzt auch gerade geprobt habe als Schauspielerin.
Du lebst ja jetzt auch seit 5 Jahren, hast du gesagt, in Hamburg, ne?
Ja, genau.
Du hast mal irgendwann im Interview gesagt, vor 10 Jahren oder so, dass du dir vorstellen könntest, Hamburg wäre das Einzige, was du dir vorstellen könntest, wo du noch hinziehen würdest, außer Berlin.
Genau. Also ich habe es mir lange überhaupt nicht vorgestellt, als ich so Mitte 90er bis Mitte 2000er sehr, 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 sehr viel in Hamburg war.
Ja.
Also eben wegen Fatih, Drehen und viele Freunde und so. Die haben immer gesagt, zieh nach Hamburg, zieh nach Hamburg. Und ich habe immer so eisern die Stellung hier in Berlin gehalten.
Sehr gut.
Und also war dogmatisch, fanatisch als Berlinerin, aber das ist dann ja zerbröckelt irgendwann. Ich habe dann auch in Hamburg 2 Jahre Serie gemacht und es hat sich sehr gut angefühlt für die Zeit. Also meine Family war auch dabei und wir haben Probe gelebt und dann haben wir gesagt, das ist ja richtig gut hier. Und dann sind wir da rüber, genau.
Ja, sehr gut.
Und genau, das Thalia-Theater hat sich jetzt echt kürzlich ergeben und ich habe echt seit 10 Jahren nicht mehr auf der Bühne gestanden als Schauspielerin.
Ja.
Und deswegen habe ich mich sehr, sehr darüber gefreut. Hakan Savaşmican, der Hausregisseur am Gorki ist, der hat das inszeniert.
Ja.
Blick von der Brücke. Wir haben noch keine Premiere gemacht.
Ja.
Geht ja gerade nicht.
Ja.
Und ja, schauen wir mal wann. Aber gleichzeitig bin ich im Gespräch mit der Chefdramaturgin über ein kleines Projekt, was ich dort inszenieren soll.
Ach, das wäre cool.
Ja, das wäre super.
Ja. Na, alle Daumen sind gedrückt,
ja.
Dass das hinhaut.
Ja.
Ich,
Entschuldigung, ich muss noch eine Sache ergänzen,
unbedingt.
Ja, weil du vorhin gesagt hast, ob mir das Schauspieler krumm nehmen würden. Ich glaube, die Aussage war ein bisschen anders, als du sie getan hast. Also, ich weiß nicht mehr genau wie, aber ich weiß auf jeden Fall, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich die Aussage getätigt habe, dass Schauspieler nicht der Mittelpunkt eines Projektes sind.
Ja.
Sondern die Geschichte ist Mittelpunkt eines Projektes.
Ja.
Und gerade als Erschaffende einer Geschichte habe ich das immer gespürt. Also das war immer ganz klar für mich und alle müssen wirklich dieser Geschichte zuarbeiten. Und manche Schauspieler haben das Gefühl, als ob sie der Mittelpunkt sind. Und das ist wirklich auch wiederum nicht boshaft gemeint, aber das kann man einfach im Verhalten beobachten.
Das ist ja auch manchmal, finde ich, völlig in Ordnung. Also es gibt ja Filme, die man so besetzen muss, dass die ein Schauspieler spielt, der einen Film zu seinem Mittelpunkt macht oder sich zum Mittelpunkt eines Filmes macht.
Dennoch ist die Geschichte im Mittelpunkt.
Ja.
Und genau deswegen ist er dann auch ausgesucht worden, damit er diese Geschichte mit erschaffen kann. Aber die Geschichte ist im Mittelpunkt. Und das hat dann auch was mit Demut dieser Geschichte gegenüber zu tun.
Ja.
Die finde ich ganz wichtig. Die finde ich ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, ohne Bos, ich meine es wirklich nicht boshaft.
Es ist auch wirklich nicht boshaft.
Ja, ja, gut.
Ich verstehe total, was du meinst. Du bist ja, man muss ja sagen, du bist ja wirklich, du bist total Berlin. Du bist wirklich so.
So dermaßen Berlin.
Das ist mir aufgefallen in einem Interview, das war, glaube ich, 2000, hast du das gegeben, wo du erzählt hast, ja, klar, Steglitz und so kennst du dich aus, Kreuzberg warst du vor allem mit deinen Eltern, als du klein warst, da kennst du dich auch ein bisschen aus, aber ansonsten, du warst bis jetzt dreimal in Prenzlauer Berg, 2000 muss man sagen, ne? Hast du das erzählt? Du warst bis jetzt dreimal in Prenzlauer Berg und so, keine Ahnung, wo da was ist, du würdest das jetzt mal erkunden. Und es ist so lustig, weil meine Frau ja mittlerweile, die ist auch hier in Berlin aufgewachsen, aber in Ostberlin. Und bei der ist das, seitdem ich die kenne, so, dass ich mit der irgendwie nach Neukölln fahre und die glaubt nicht mal mehr, dass das noch Berlin ist, so in etwa. Also ist völlig aufgeschmissen außerhalb des eigenen Viertels. Das ist, glaube ich, sowas, was so Ur-Berliner haben im Grunde genommen.
Absolut. Das geht mir genauso, ja. Auf jeden Fall, ja.
Das finde ich sehr faszinierend. Was ich aber so interessant fand, war, ich glaube, das war im gleichen Interview oder zumindest im Interview zur gleichen Zeit, dass du, da wurdest du gefragt, und das... Das finde ich so interessant, wenn man es so von heute aus betrachtet, also jetzt 21 Jahre später. Das war 2000 und da wurdest du gefragt, ob du alleine nach Brandenburg fahren würdest. Und hast du gesagt, auf gar keinen Fall. Du würdest dich nicht mal allein in Treptower Park trauen. Du wärst da einmal allein rumgelaufen und hast gedacht, hier ist es aber unheimlich und so. Und hättest jetzt einmal nach Potsdam geschafft, zu Sanssouci und so. Aber das finde ich so faszinierend, dass die Deutschen ja jetzt gerade irgendwie im Zuge aller Diskussionen, die es so gibt, also ne, vor allem Black Lives Matter, die ganze Bewegung und so, plötzlich entdecken so, ja, wir verhalten uns auch manchmal rassistisch, ohne dass wir es wollen. Es gibt Alltagsrassismus, es gibt auch boshaften Rassismus sozusagen überall in der Welt und so. Und das jetzt so entdecken, als wäre das irgendwie News, also als gäbe es das jetzt seit vielleicht 2019 oder so. Aber du hast einfach vor 20 Jahren im Interview schon gesagt, so, ich muss einfach aufpassen, wo ich hingehe. Das finde ich so interessant, dass das für dich einfach immer auch ein sehr selbstverständliches Thema war.
Naja, also selbstverständlich, aber ich muss sagen, nicht alltäglich. Also ich bin zum Glück, sage ich mal, sehr selten mit Diskriminierung konfrontiert worden. Hm. Und oder habe sie vielleicht anders wahrgenommen. Also ich habe mich zum Beispiel nie wirklich bedroht gefühlt. Ja. Aber das Wissen darum, dass Menschen Opfer von rassistischer Gewalt werden, hat mich, sagen wir mal, so aufmerksam sein lassen. Ja. Hm. Und es war ja sehr, gehumpelt formuliert.
Ich will ja jetzt auch keine Rassismusdebatte aufzwingen oder so.
Nee, eben, das kann ich auch gar nicht führen, muss ich sagen. Ja. Aber es ist ja Realität und in Verbindung mit, sagen wir mal, dem der Atmosphäre der ehemaligen DDR gegenüber, mein Gefühl der Atmosphäre der ehemaligen DDR gegenüber, in Verbindung damit ist es für mich so, ich will da einfach nicht hin, ich fühle mich nicht wohl, ja? Ja, so muss ich sagen. Genau. Ja. Also ich war vor ein paar Jahren, haben wir mal in Brandenburg Urlaub gemacht tatsächlich. Ja. Ich war nicht alleine dort, ich war da mit meiner Familie und meinem Schwiegervater und meinem Schwager und seiner ganzen Bagage. Also wir hatten irgendwie 10 Leute, haben wir uns da so ein Haus gemietet, so ein Ferienhaus, ja, in der absoluten Pampa.
Frag mich nicht, wie man so schön sagt,
wie das Dorf hieß. Also es war irgendwo da westlich von der Havel, da in diesem Havelland, in dieser Gegend da halt. Ja. Da fuhr auch kein Bus. Es war im Sommer, also in den Sommerferien fährt gar kein Bus. Normalerweise zweimal am Tag, aber da gar keiner. Ja. Und deswegen sind wir viel gelaufen, aber es war wirklich sehr, 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 sehr leer, was ja völlig in Ordnung ist. Aber tatsächlich haben wir, als wir dann einmal zur nächstgrößeren Kleinstadt gelaufen sind, um was einzukaufen, sind wir durch wunderschönes Gebiet gelaufen. Da war so ein See und Schilf und dann da so ein bisschen so ein, zwei Häuser. Haben wir da ein paar Leute gesehen, die Sachen von wahrscheinlich einem Boot oder so vom See dann in so ein Haus gebracht haben und die sahen sehr, sehr nach Glatze aus.
Ja, verstehe.
Und da dachte ich, ja, hier würde ich mich auch verstecken als Glatzenträger. Na. Weil kein Mensch danach fragt, was du hier machst. Na. Und stell dir mal vor, ich würde alleine durchlatschen und ich würde dem da begegnen.
Ja.
Ja, mulmiges Gefühl. Also ich bin kein ängstlicher Mensch, ja.
Ja.
Aber ich bin sehr sensibel, was Atmosphären angeht. Also wenn eine Atmosphäre gibt, die mich nicht wohlfühlen lässt, dann will ich da nicht hin. Nicht aus Angst, sondern weil ich diese Energie, die drückt mich schon weg, ja.
Ja.
Also wir haben Leute gesehen, die krass aussahen, muss ich sagen.
Na, verstehe.
Ja.
Dann ich, es lässt sich aber ein guter Bogen schlagen von da aus, weil ich noch gerne über etwas mit dir reden wollte. Du hast mal, erzählt, du würdest dich freuen, dass du so einen guten Mix in dir hättest aus so einer deutschen Ordnung und ich habe auch irgendwann mir das ganze Zitat sogar rausgeschrieben. Ja, dass die Deutschen immer sehr zurückhaltend sind und so einen Ordnungssinn haben, das hättest du in dir genauso wie so eine türkische Lebensfreude und so. Du hast ja auch mal gesagt, als du gefragt wurdest, ob du Türken bist oder ob du Deutsche bist, hast du gesagt, nee, ich bin Berlinerin mit türkischer Geschichte sozusagen. Und dann hast du ganz stark von Istanbul geschwärmt. Ich war noch nie in Istanbul. Aber stell mir das auch aufregend vor und du hast dann so Geschichten erzählt wie, ich finde es so lustig, weil du hast auch immer gesagt, du willst da nicht leben, du stellst dir das viel zu anstrengend vor, da leben zu müssen, aber es hätte halt einerseits dieses, so was Überwältigendes, auch so, was ich auch schön fand, war, dass du gesagt hast, wenn du einen Tag einmal durch Istanbul läufst, bist du fertig, dann bist du, hast du alles gesehen und du hast dann aber so eine schöne Geschichte erzählt und da habe ich mich gefragt, ob die dir passiert ist. Hast du dann gesagt, ja, da kann es ja auch passieren, dass du im Supermarkt stehst und hast irgendwie nur die Hälfte des Geldes und dann sagt jemand zu dir, der hinter dir steht, komm, ich zahle für dich, Hauptsache du bist gesund. So. Und deswegen wollte ich einfach nochmal mir von dir ein bisschen von Istanbul vorschwärmen lassen.
Dieses Interview ist aber auch schon länger her, glaube ich.
Ja, etwas länger her, das stimmt.
Genau. Mittlerweile hat sich meine Einstellung geändert, muss ich sagen.
Aber Istanbul hat sich ja, glaube ich, auch sehr geändert.
Ja, definitiv. Also ich war jetzt lange nicht mehr dort. Ich war auch länger nicht mehr in der Türkei. Hat sich einfach nicht ergeben. Und ja, mittlerweile bin ich einfach nicht mehr so ein Großstadttyp, weißt du, so mit Family und Kindern. Also ich hatte eine Phase und die ist jetzt vorbei.
Ja.
Und mein Kurzfilm, der ja, von dem du vorhin gesprochen hast, der ist ja auch eine Liebeserklärung an Istanbul. Den habe ich ja 2000 gedreht und das war sozusagen meine Hochzeit, meine Istanbuler Hochzeit, in der ich wirklich im Jahr ganz oft rübergejettet bin und einfach ein paar Tage verbracht habe und dieses unglaubliche Lebensgefühl dort, das man haben kann und ausleben kann, genossen habe. Das ist aber nicht mehr so. Wie gesagt, auch Istanbul hat sich sehr verändert.
Ja.
Ich will gar nicht wissen, wie es jetzt gerade dort ist, muss ich sagen.
Na.
Aber Freunde haben erzählt, dass sich so dieses sprudelnde Leben, also es gibt ja die zwei Seiten, die europäische Seite und die asiatische Seite.
Mhm.
Dazwischen fließt ja der Bosporus, der das Schwarze Meer mit dem Mittelmeer verbindet. Und wir waren sehr viel auf der europäischen Seite, um diesen Taksim-Platz herum, da wo die Gezi-Proteste,
genau.
Ja. Und da ist ja diese Istiklal-Caddesi, diese Straße, wo die Straßenbahn durchfährt, diese, die man auf vielen Fotos sehen kann. Und da gab es in den Seitenstraßen ganz, ganz, ganz tolle Läden, Clubs, Musikclubs, also auch mit einer mega internationalen Musikszene, ja. Also was ich dort an Konzerten, aber so in kleinen Räumen, ja, nicht so großen Konzerthallen, sondern so underground-mäßig erlebt habe, also es hat mich weggebeamt, ja. Also hochrangige Musiker, die da halt es geliebt haben, in Istanbul zu spielen, weil da so musikalisch so tolle Synthesen stattfinden konnten. Das hat ja Fatih in seinem Film Crossing the Bridge auch ganz toll eingefangen.
Ja.
Und das war einfach so, da konntest du Berlin dagegen vergessen, weißt du? Also wirklich, was das angeht, aber auch die Freizügigkeit und die Freiheit.
Mhm.
Da ist es hier öde bis langweilig gewesen. Und das hat sich wohl, also nicht in diesem Ausmaß, aber ja, was jetzt so dieses Künstlertum oder modernen Tum oder so angeht, hat sich das wohl auf die asiatische Seite mittlerweile nach Kadokei Moda
verlagert
und da war ich eben noch nicht, deswegen kann ich das nicht sagen, also nur vom Hören sagen. Da ist, das hat so ein Flair von vielleicht irgendwie sowas von Südfrankreich oder so, ja. Das möchte ich gerne noch, ja, genau, das möchte ich gerne noch sehen. Aber dazu bin ich noch nicht gekommen. Aber ansonsten will ich gar nichts sehen, weil, wir wollten, wie gesagt, letztes Jahr hin, wegen Corona sind wir dann nicht und jetzt peilen wir dieses Jahr an.
Ja.
Weil ich natürlich auch meine Verwandten endlich mal wieder sehen will nach langer Zeit, die nicht in Istanbul, also einige habe ich auch dort, aber gegenüber von Istanbul, auch in der Kleinstadt vor allen Dingen. Aber ich denke mir schon, oh Gott, jetzt muss ich da hin. Und dann muss ich durch diese Stadt durch, um dann darüber zu hören. Das stresst mich schon, ja. Das ist einfach so, ich meine, was willst du denn, 15 Millionen leben?
Das ist krass, ne?
Das ist krank, das ist nicht krass, das ist krank. Ja, aber das war es mit der großen Liebe. Aber Istanbul ist einfach geografisch wunderschön.
Ja.
Dieser Bosporus, also was für Orten ich schon war, die du halt so, wo du es null erwartest, ja, du gehst in irgendein halb verfallenes Haus rein mit so einem Fahrstuhl, wo du hoffst, dass er auch irgendwann mal oben ankommt und so, und dann gehst du aber raus und dann bist du auf einer Terrasse und schaust auf diesen Bosporus und denkst so, Van Gogh, komm schnell, Mann. Also es gibt wirklich fantastische Orte. Und es gibt dort auch tolle Filmemacher. Ja. Also dort wird ja sehr, sehr viel gedreht. Ja, diese Serien und so, die machen 70, 80 Serien im Jahr. Ja, da ist eine mega Serienindustrie. Aber auch Filme werden jetzt leider sehr wenig gemacht, weil nicht das gemacht wird, was gewünscht ist.
Ja, verstehe.
Aber es gibt so kluge, großartige und künstlerische Köpfe. Und ich würde mal sagen, die warten so ein bisschen. Ja? Die sind in den Startlöchern und schauen, wo es Schlupflöcher gibt. So, solche Systeme, sag ich mal, repressive Systeme erzeugen ja auch eine große, große Kreativität. Ja? Apropos Diskussionskultur hier und so. Ne? Naja, und da bin ich mit einigen in Verbindung und sehe halt dann auch, was weiß ich, auf Instagram, was sie posten. Die posten dann so Fotos von Morning in Istanbul, wo ich denke, oh, Morning in Istanbul, wie schön ist das? Also ein Chai und ein Sesamkringel. Aber du merkst auch so eine kreative Energie, die da rüberkommt. Und dann on new projects und hier und da und so. Also da, das ist schon sehr aufregend.
Ja.
Und Fatih zum Beispiel, im Moment fliegt er nicht in die Türkei, ist ein bisschen gefährlich für ihn.
Ja.
Er hatte mir vor kurzem mal gesagt, also wenn es dann wieder geht, dann habe ich schon von meiner Frau die Erlaubnis eingeholt, dass ich einen Monat in Istanbul verbringe und es mir richtig geben werde. So. Kann noch ein bisschen dauern, aber das sagt schon sehr viel aus, wenn er das so sagt, ja.
Na super.
Und ich habe gesagt, okay, da bin ich 2 Wochen mit dabei.
Ja, sehr gut.
Ja.
Die Hälfte der Zeit sitzt dann mit Fatih zusammen. Ich habe ein Zitat von dir, das mir extrem gut gefallen hat. Heißt, ich bin ein Mensch ohne System, ohne Regeln, hast du gesagt. Da warst du noch etwas jünger. Hat sich das geändert über die Zeit oder würdest du das immer noch so sagen?
Das würde ich immer noch so sagen, aber auch es hat sich dennoch geändert. Ich bin noch regelloser und systemloser geworden.
Aber du hast auch mal in einem Interview, aber das finde ich interessant, du hast auch mal in einem Interview gezeigt, also das ist dieses berühmte süddeutsche Sagen-Sie-jetzt-nichts-Interview, da wurdest du gefragt, wie sind sie erzogen worden? Und da hast du so super streng den Zeigefinger hochgehoben auf dem Bild. Und wie erziehen sie? Da hast du beide Zeigefinger super streng hochgehoben. Also scheinst du ja, was deine Kinder betrifft, nicht so ganz ohne Regeln auszukommen.
Naja, das ist natürlich ein bisschen Koketterie. Aber, und es kommt vor allen Dingen darauf an, was man unter System und Regeln versteht. Ne? Jeder versteht dann auch nochmal was anderes.
Das stimmt.
Wollte auch nochmal ergänzen zu dem, was du vorhin gesagt hast, diese Mischung aus deutscher Ordentlichkeit und türkischer Lebensfreude. Also diese deutsche Ordentlichkeit habe ich durchaus auch durch meine Eltern mitbekommen.
Ja.
aber nicht, weil sie nach Deutschland gekommen sind, sondern weil sie es mitgebracht hat, haben, also vor allen Dingen mein Vater, der ein Mega-Analyst ist. Also der muss, der bewegt keinen Finger, bevor er nicht alles analysiert hat. Also der ist ja, also hat eben studiert, der war auch auf der Militärakademie, wo man halt, und zu der Zeit, wo es wirklich laizistisch war, also wo Religion und Staat getrennt waren, und dafür hat ja das Militär lange gesorgt in der Türkei. Und wie gesagt, also die Ausbildung war auch eine andere, die folgte den atatürkischen Prinzipien, nämlich Fortschritt, Bildung, Trennung von Staat und Religion, Bildung vor allen Dingen. Also vorhin haben wir ja auch gesagt, Bildung war sehr wichtig für meine Eltern, also das habe ich durchaus auch durch mein Elternhaus mitbekommen, ja. Aber wir sind viel in die Türkei gekommen und so. Also ich habe so einen Pool von Erlebnissen und Erfahrungen, die mich ausmachen, wie jeder Mensch
hat. Na klar.
Naja, also Regeln, Strukturen, also das, woran ich wirklich vom Herzen glaube, ist meine Regel, sage ich mal so, ist mein System. Mhm. Natürlich habe ich viele Sachen gelernt und bin mir nicht ganz sicher, was nun davon gelernt ist, woran ich richtig glaube oder eben dieses Unbewusste, aber man hat ja ein Gefühl und dieses Gefühl wird mir immer klarer, woran ich wirklich glaube. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Also das macht man so, ist für mich kein Argument.
Ja.
Ja? Kinder sind ein fantastischer Spiegel. Die gucken dich mit Augen an, wenn du irgendwie sagst, nee, das machst du aber nicht. Da siehst du schon in den Augen die Frage, warum nicht? Und dann antworte mal. Und wenn du nicht antworten kannst, dann brauchst du gar nicht erst kommen mit, mach das nicht.
Ja,
ja, also wenn du antworten kannst, aus Überzeugung antworten kann, dann kommt das auch voll beim Kind an.
Ja.
Das habe ich sozusagen echt erfahren dürfen jetzt in dieser Zeit, wo ich meine Kinder habe. Das ist mein Regelwerk.
Na, verstehe.
Sag ich mal so. Also wirklich in emotionaler Verbindung bleiben, offen bleiben und authentisch bleiben. Das sind so Schlagwörter, also die füllen je so Bücher, ja. Lebensweisheitenbücher, aber ich meine das wirklich so, ja. Und alles andere ist möglich, sag ich mal. Und zwar auch im Leben, auch im Zusammenleben. Also natürlich brauchen wir Orientierung, wo wir uns als Gesellschaft daran orientieren können, damit ein Zusammenleben möglich ist. Aber es kann ja auch ganz anders möglich sein. Und ganz anders effektiver sein. Und ich merke gerade jetzt, so diese Corona-Zeit, dass so wirklich hier und da so neue Denkansätze aufploppen. Und das finde ich total spannend. Und wo alles über den Haufen geworfen wird, was bisher da war.
Ja.
So, von welchen Regeln, von welchen Systemen reden wir? Es gibt ein Wirtschaftssystem, was aber nicht wirklich alle erreicht. So, ja, das sehen wir ja auch. Also, gibt es noch ein anderes Wirtschaftssystem, was vielleicht alle erreicht? Und ich glaube ja. So. Also woran soll ich mich dann festhalten? Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut.
Ja, gut. So. Zum Beispiel jetzt auf der Fahrt hierhin, Doc Morris, diese Apotheke, ja, die hat ganz viele Plakate. Warum soll ich in echt zum Arzt laufen, wenn der mir sagt, leg dich hin? Also online Arzt links, ne? Und dann steht da drunter, Gesundheit neu denken. Das finde ich ganz spannend. Ich möchte da mal echt reinschauen auf diese Website, was sie damit meinen. Ob sie irgendwas damit meinen, so neue Produkte, die sie einem andrehen wollen?
Es ist zu befürchten, dass das Marketing-Sprech ist in dem Fall. Aber also stimmt natürlich. Also ich glaube auch, dass die Krise in manchen Gesellschaftsbereichen dieses neue Denken noch ein bisschen befördert oder ein bisschen antreibt. Manchmal vielleicht sogar auch einfach aus Langeweile, weil die Leute alle zu Hause sitzen und ihnen so ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt und sie plötzlich anfangen, Dinge in Frage zu stellen, die sie einfach immer so gemacht haben. Das ist ja auch wichtig.
Auf jeden Fall. Also hoffentlich. Aber wird's auch. Also ich bin mir da ganz sicher. Ja. Muss, ja.
Zum Abschluss. Ja. Eine Sache noch, die ich, das war glaube ich sogar auch in dem Süddeutsche Interview. Da wurdest du gefragt, wo wären sie, wenn sie Fatih nicht kennengelernt hätten? Und dann hast du ein Schild hochgehalten, auf dem stand Hollywood. Das wird ihn wahrscheinlich wahnsinnig geärgert haben. Aber das fand ich einen sehr großen Spaß. Du hast ja auch mal, wirst du wahrscheinlich immer mit belästigt mit dieser Geschichte, dass du mal beim Casting für James Bond warst. Und deine Rolle hat dann Sophie Marceau bekommen. Das können wir ja eigentlich bis heute nicht verzeihen, oder? Du wirst eigentlich auch mit Laboum aufgewachsen sein, oder?
Natürlich. Ja. Natürlich. Selbstverständlich. Und meine Kinder müssen alles gucken, was ich damals geguckt habe. Ja, die haben letztens E.T. geguckt.
Ja, das musste meine Tochter musste da auch durch. Aber die mag es, mit der gucke ich immer noch
voll,
irgendwelche Filme.
Die finden die auch gut, die Filme.
Ja. Und hast du auch, wo wir von Fernsehen gesprochen haben und alles gucken, was man gucken konnte, hast du auch Cinderella 87 gesehen? Mit Bonnie Bianco und Pierre Cosso?
Wahrscheinlich, aber das fand ich nicht mehr so cool.
Ja, okay.
Pierre Cosso wäre mein Schwarm. Also Pierre Cosso, da war ich richtig dolle verliebt. Ja, ja.
Ja, der war auch hübsch.
Aber wie?
Das stimmt.
Meine Kinder müssen auch Michael Jackson und so hören, ne? Also so die ganzen 89er Sachen. Na. Also das muss man einfach kennen, so.
Ja, da war, ich glaube, meine Tochter war wahrscheinlich so 7 oder 8, so muss sie gewesen sein, die Ecke, als Michael Jackson gestorben ist. Und dann wollten wir sie eigentlich morgens zum, oder ich glaube, ihre Mutter sollte sie morgens zum Kindergarten bringen. Und dann war morgens diese Meldung und dann ist sie mit ihr zu Hause geblieben, hat ihr den ganzen Tag auf YouTube Michael Jackson Videos gezeigt. Das war dann wichtigere Bildung an dem Tag. Diese Stars gibt es halt heute auch fast gar nicht mehr. Also das gab es ja früher viel mehr als heute. Aber ja, ich war als Kind auch totaler Fan. Ich war sogar auf der Bad Tour war ich auf dem Konzert. Das war toll.
Genau.
Aber Hollywood, du wärst in Hollywood ohne Fatih.
Also bei dem besagten Süddeutsche Magazin-Interview haben sie mich ja auch gefragt, wo wäre Fatih Akin ohne sie? Ja. Da habe ich ja Bollywood.
Bollywood.
Also es war natürlich Spaß. Ne? Ja. Was weiß ich dann, wo ich wäre ohne ihn? Also ich habe ja auch während der Schauspielschulzeit habe ich ein Angebot für Bud Spencer und Terence Hill
Wirklich?
Bekommen gehabt. Ja, ja. Ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt. Da sollte ich eine Indianerin spielen.
Schwierig.
Habe ich aber abgelehnt, weil ich zu der Zeit Antonis und Kleopatra gearbeitet habe an der Schauspielschule. Das war mir wichtiger.
Ja.
Apropos ernsthaft und so, ne? Wo wäre ich, wenn ich das gemacht hätte, ja? Keine Ahnung. Aber alles ist richtig so, wie es ist.
Würdest du manchmal gerne mehr oder gibt es noch so einen Traum? Also würdest du gerne mal so eine amerikanische Produktion oder so eine Serie? Ich meine, das ist ja heute für Schauspieler realistischer als jemals zuvor, weil nicht nur hier viel produziert wird, sondern weil auch viel mehr produziert wird durch Outlets wie Netflix und so weiter, die ja einfach viele internationale Produktionen auch in Deutschland stemmen und so weiter und so fort.
Ja, also ich sage nicht und ich habe das auch noch nie gesagt, ich will unbedingt nach Hollywood, ich will unbedingt nach Hollywood.
Hm.
Ich will einfach, ich will coole Sachen machen, also so Geschichten, wo ich auch das, nicht nur mein Part, sondern das Gesamte sehe und denke so, ey, das muss unbedingt erzählt werden, das ist so cool, das ist so toll, wobei ich nicht sage, dass es immer relevante Themen sein müssen, ja, ich finde gute Komödien auch sehr gut und sehr wichtig und manche Sitcoms finde ich auch ganz toll, ja, Modern Family Fan sind wir zum Beispiel, das ist so fantastisch, wie die Geschichte, wie die Familie erzählt wird, ja. Also ob es nun dann Amerika oder Frankreich oder sonst irgendwas ist, ist mir egal. Ich hab so ein was Frankophiles. Also insofern drängt es mich so ein bisschen mehr nach da.
Ja.
Aber diese, wenn ich so weiterdenke, was das auch zum Beispiel bedeutet, also gerade Hollywood, ja, was man auch so mitbekommt und hört und so, dass das auch so eine Wahnsinnsmaschinerie ist und dass man unter einem großen Druck gerät und Sachen erfüllen muss und so. Das ist mir zuwider, muss ich sagen.
Ja.
Also so, deswegen wollte ich zum Beispiel auch nie fest ans Theater. Musste ich zum Glück auch nicht, weil ich gedreht habe.
Ja.
Aber so in so einer Maschinerie drin zu sein und dann zu schauen, ah, das spiele ich jetzt, habe ich gar keinen Bock drauf, aber ich muss es trotzdem machen. Das war für mich immer sehr abstoßend, muss ich sagen.
Ja.
Weil für mich immer auch andere Sachen auch wichtig waren außerhalb der Schauspielerei.
Nämlich Freiheit.
Freiheit, Family, Freunde, mich selber als Person weiterentwickeln und so, ja. Was ja Hand in Hand geht dann auch mit der Schauspielerei. Also insofern war Hollywood nie mein Traumziel, aber ich würde es auch nicht ablehnen, selbstverständlich. Ja. Ja, da werden ja auch tolle Filme gemacht.
Ja.
Aber ich muss nicht in die Maschinerie rein, ganz und gar nicht.
Idil, vielen Dank, dass du heute bei mir gewesen bist.
Ja, danke dir.
Und mir das irgendwie alles erzählt hast. Das war ein ganz tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass wir das irgendwann nochmal fortsetzen. Und alles Gute auf jeden Fall bis dahin.
Danke
und,
dir auch.
Ich freue mich auf deine nächste Regiearbeit. Mhm. Komm dann nach Hamburg ans Talier. Und vielen Dank an Wenzel, der war heute unser Producer hier bei der NBE. Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier beim wunderschönsten Podcast aller Zeiten. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.
Die Nils Bokelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg. Die Nils Bokelberg-Erfahrung.